Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen, das ist der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute zu Gast sind Sünje Andresen.
Hallo.
Und ihr Kollege Stefan Dreyer.
Moin.
Beides Medienjuristen, Experten im Jugendmedienschutz, Jugendstrafrecht bei dir, glaube ich auch, Sünje.
Genau, ja.
Wir sprechen heute über ein Thema, über das sprechen wir nicht alle Tage hier bei uns in unserem kleinen Medienforschungspodcast. Wir sprechen einerseits über Sexting, also über das Austauschen sexueller Bilder online im Einvernehmen. Andererseits wird uns aber auch beschäftigen Kinderpornografie bzw. die Darstellung von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen. Diese beiden Sachverhalte, die haben im ersten Blick jetzt nicht wirklich was miteinander zu tun, erfüllen aber beide aktuell einen und denselben Tatbestand im Strafgesetzbuch, nämlich dann, wenn die Personen, die sich einvernehmlich sexuelle Bilder zuschicken, minderjährig sind. Das macht Jugendliche, die gerade ihre Sexualität entdecken, zu Straftätern. Ein juristisches Dilemma, das uns Sünje Andresen und Stefan Dreyer im Detail erklären werden können. Ihr beschäftigt euch mit dieser Materie, ihr seid Experten im Jugendmedienschutz. Über welche Paragraphen im Strafgesetzbuch sprechen wir da überhaupt?
Also wir sprechen über das Sexualstrafrecht an sich und da über die Paragraphen, ich würde sagen 184 B und C, vor allem 184b ist der Paragraph, der Kinderpornografie unter Strafe stellt, den Besitz, das Verbreiten und das Herstellen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einmal sagen, dass wir zwar jetzt gerade von Kinderpornografie gesprochen haben, weil eben der Paragraph auch von Kinderpornografie spricht, aber es ganz zu Recht eine große Diskussion gibt darüber, ob das der richtige Begriff ist, beziehungsweise man nicht eigentlich von Missbrauchsdarstellung reden muss. Genau, das heißt, einmal reden wir über 184a, Kinderpornografie, und über 184c, Jugendpornografie.
Jetzt hast du gerade den 184a gesagt.
Oh, B.
Das ist dann die Gewalt- und Tierpornografie,
ja.
Unabhängig davon, ob da Minderjährige zu sehen sind oder nicht. Also 184b und C.
Gut. Genau. Für die, die es ganz genau wissen wollen, ist das jetzt wichtig für alle anderen. Die Nummern müssen wir uns jetzt nicht so genau merken.
Du merkst aber schon, dass das Strafrecht sehr genau ist an manchen Stellen.
Muss es ja auch sein.
Ja, weil es ja um Haftstrafen geht. Ne?
Dieser Paragraph 184b ist in den letzten Jahren verschärft worden. Das hat zu ordentlichem Wirbel geführt. Kannst du uns da mal durchführen?
Ja, klar. Also 2021, wir haben es alle mitbekommen, gab es ja ganz viele Missbrauchsskandale, beispielsweise in Staufen. Und da ist die Bundesregierung ordentlich unter Druck geraten in der ganzen Geschichte, weil von ganz vielen Seiten kam, dass hier doch das Strafrecht zu lasch umgehen würde mit den TäterInnen, beziehungsweise wie das denn eigentlich sein könnte, dass sowas nicht gemerkt wird. Daraufhin wurde eigentlich die ganze Zeit gesagt, wir brauchen kein verschärftes Strafrecht. Plötzlich ist aber das Bundesjustizministerium da doch unter dem Druck zusammengebrochen, was man ja auch irgendwie ein bisschen verstehen kann, und hat den 184b damals zu einem Verbrechen gemacht. Das heißt, vorher war es ein Vergehen. Danach wurde die Mindeststrafe auf ein Jahr hochgesetzt, was gleichbedeutend damit ist, dass es ein Verbrechen ist. Das mag jetzt vielleicht für den Normalbürger erstmal nicht so viel bedeuten.
Ja, beziehungsweise total. Ich finde auch, das ist total logisch, wenn du das erzählst, ja, dass dieser Tatbestand, das Herstellen von Kinderpornografie hart bestraft wird, ist ja in erster, ja,
definitiv,
im ersten Blick etwas, genau, das einleuchtet.
Genau, das ist eben genau der Punkt gewesen. Daraufhin ist die Mindeststrafe hochgesetzt worden auf ein Jahr, gleichbedeutend mit einem Verbrechen. Da ziehen sich aber so ein paar Sachen mit ran, die dann nicht mehr möglich sind. Beispielsweise eine Einstellung nach 153a bei Taten, die in der Intensität vielleicht nicht vergleichbar sind mit anderen Taten, können nicht mehr eingestellt werden, wo natürlich auch ganz klar gesagt werden kann, es ist okay, dass sowas nicht mehr eingestellt werden kann. Und es man darf auch nicht vergessen, dass nur weil eine Strafe hochgesetzt wird, schlimmer bestraft wird. Die Richter hatten ja vorher auch schon die Möglichkeit, diese Straftaten schwer zu bestrafen. Das ist sozusagen nicht erst durch die Hochsetzung
gekommen. Nochmal kurz, ein Vergehen war es eben vor dieser Gesetzesverschärfung. Wie wurde es da bestraft? Was war da der Strafrahmen?
Also ich glaube, es gab keinen Mindeststrafrahmen.
Gab es auch nicht.
Hätte ich gesagt, okay. Jetzt wahrscheinlich mindestens 6 Monate, ich weiß es aber nicht.
Genau, also ich bin der Meinung, es gab keinen. In die Shownotes noch
schreiben.
Das heißt aber, ein Verbrechen muss mindestens mit 1 Jahr bestraft werden.
Genau. Darum
bis Open End.
Es ist hochgesetzt worden auf 10 Jahre.
Mhm.
Das heißt, wir haben auch eine relativ hohe Maximalstrafe sozusagen. Genau.
Das ist als politische Reaktion, funktioniert das gut, dass wenn man das Gefühl hat, Leute, die wirklich schwerst kriminell sind, vor Gericht landen, bestraft werden und dann hört man so etwas wie, ja, der hat 1 Jahr auf Bewährung bekommen oder so, dann funktioniert das als Argument zu sagen, wir erhöhen jetzt den Strafrahmen oder erhöhen auch den Mindeststrafrahmen dafür. Das Problem ist, dass es eben strafprozessuale Folgen hat. Und wenn man dann einen Tatbestand hat, der allein schon den Besitz unter Strafe stellt, also ich mache sozusagen den Tatbestand sehr breit und die Strafe sehr hoch, dann steigt das Risiko, dass ich auch Leute erwische, die jedenfalls nicht schwerst kriminell sind, sondern die möglicherweise durch Unwissen oder Unwissen schützt vor Strafe nicht, kennen wir den Spruch, oder aber weil sie zum Beispiel helfen wollten, auch in den Besitz von entsprechendem Material gelangen und dann die Staatsanwaltschaft keine Chance hat, das Verfahren einzustellen. Das heißt, die landen vor dem Richter und wenn der Tatbestand erfüllt ist, hat der Richter mit mindestens 1 Jahr zu bestrafen. Und das, wie gesagt, bei den Fällen, wo die kriminelle Energie da ist, wo möglicherweise auch noch pädokriminelle Energie dahinter steckt, da brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Dann ist das sozusagen eine politische Entscheidung, dass man das sehr, sehr hart bestrafen will. Aber wenn man keine Chance hat, da rauszukommen, bei Fällen, wo selbst der Richter sagt, ich würde so gerne nicht verurteilen, aber ich muss, ist ja in 1 oder 2 Urteilen tatsächlich in der mündlichen Verhandlung so gesagt worden von den Richterinnen und den Richtern. Dann muss man als Rechtspolitiker sich nochmal ans Herz fassen und fragen, habe ich da möglicherweise etwas zusammengepackt, also breiter Tatbestand und hohes Strafmaß, ob das das Richtige war in diesem Fall. Und da gibt es ja Bewegung zurzeit.
Genau, es gibt da gerade Bewegung. Es wurde schon damals enorm kritisiert, sowohl aus Praxisgesichtspunkten als auch aus Wissenschaftssicht. Und jetzt ist da Bewegung reingekommen. Das Bundesjustizministerium hat einen Entwurf vorgestellt, wo das Ganze wieder rückgängig gemacht werden soll, wo nämlich der Paragraph wieder zu einem Vergehen gemacht wird. Das heißt, die Mindeststrafe wird wieder runtergesetzt und eine Einstellung wird wieder möglich. Es war zwischenzeitlich die Frage, ob nicht eventuell ein minderschwerer Fall mit reinkommt und sozusagen das weiterhin bei einem Verbrechen bleibt. Das ist nicht geschehen, was auch gut ist, weil das nämlich wieder nichts geändert hätte an der Frage, ob ich einstellen kann oder nicht, weil trotz minderschweren Falls wird das Ganze weiterhin ein Verbrechen bleiben. Das ist begrüßt worden aus jeglicher Richtung, dass das so gemacht wird. Also ich habe bisher nichts Gegenteiliges gelesen dahingehend und da stecken sie gerade mittendrin.
Die Gesetzesänderung, die Verschärfung ist ja im Vorfeld auch schon sehr stark kritisiert worden. Warum glaubt ihr, hat der Gesetzgeber sich dennoch dafür entschieden?
Es ist einfach aufgrund der Missbrauchsskandale gewesen. Man stand extrem unter Druck. Da wurde ja auch sehr viel falsch gemacht in den Ermittlungsprozessen, dass da nicht rechtzeitig reagiert worden ist. Also da waren ja teilweise Hinweise da. Das hat aber ja nun mal alles nichts mit der Strafe an sich und dem Paragraphen an sich zu tun, mit dem Recht. Da sind anderswo Fehler passiert und nicht im Recht an sich. Wir haben die Möglichkeit, das hart zu bestrafen Und das war auch vorher schon da.
Also war das in gewisser Weise eine Signalentscheidung auch an die Bevölkerung, zu sagen, wir kümmern uns drum?
Das klingt jetzt positiv. Man kann auch von Symbolpolitik sprechen. Denn wie Sonja gesagt hat, es waren vorher schon hohe Strafen möglich. Und bei solchen schweren Fällen scheuen die RichterInnen sich ja auch nicht davor, das entsprechend zu verhängen. Hm. Dafür haben sie diesen Spielraum in der Beurteilung.
Das Gesetz ist in seiner neuen Form seit Juli 2021 in Kraft. Und seitdem sind ganz viele wilde Dinge passiert. Dieses Gesetz hat sehr viele Nichtfälle produziert. Also Leute, die eigentlich helfen wollten, sind ins Visier der Justiz gelangt. Wie ist das geschehen?
Also es gab beispielsweise Fälle, wo LehrerInnen mitbekommen haben, dass da in Klassenchats Bilder verbreitet werden, sich das geschickt schicken lassen haben. Und in dem Moment bist du im Besitz von Kinderpornografie und zwar bewusst und bist strafbar nach dem Paragraphen. Das heißt, du musst auch bestraft werden nach diesem Paragraphen. Dann gab es Fälle, wo beispielsweise Facebook-Accounts gehackt worden sind und dann Menschen Screenshots gemacht haben, um die andere Person darauf aufmerksam zu machen, hey, hier wird Kinderpornografie auf deinem Kanal verbreitet, bitte mach doch was dagegen. Auch die sind am Ende genau in der Spanne des Paragraphens drin.
Und da haben wir dann das Problem, dass die Justiz nicht sagen kann, wir stellen das ein.
Die Staatsanwaltschaft kann nicht nach 153 StPO einstellen und das Gericht kann nicht nach 153a StPO einstellen. Mhm. Das heißt, es muss irgendwie eine Strafe verhängt werden. Und das Problem ist aber auch einfach, wenn wir in diesen Strafhöhen sind, dann haben wir auch am Ende beziehungsweise generell bei dieser Anschuldigung, es ist ja eine massive Anschuldigung, wie wir ja schon gesagt haben, Kinderpornografie ist ein Delikt, das wir bestrafen müssen, das eines der schärfsten oder schlimmsten Delikte sind, die es gibt. Und dieser Anschuldigung entgegenzustehen, ist natürlich extrem stigmatisierend und schwierig für die Einzelpersonen, gerade wenn sie nur helfen wollte. Da überlege ich mir natürlich dreimal, wie ich es mache. Das heißt, selbst Polizeibeamte konnten bei Schulungen beispielsweise nicht recht sicher sagen, was LehrerInnen machen sollen, wenn so etwas aufkommt. Das war eine große Problematik die letzten Jahre.
Das hat ja für vor allem Lehrkräfte auch schlimme berufliche Folgen. Wenn man verbeamtete Lehrkraft ist, dann...
Ja, nicht nur die Verbeamteten, auch die im öffentlichen Dienst sind, weil man dort in Einrichtungen arbeitet, die mit Minderjährigen arbeiten. In der Regel gibt es dort die Vorgabe, dass man dann, wenn man einen entsprechenden Eintrag im erweiterten polizeilichen Führungszeugnis hat, dort nicht mehr eingestellt werden darf oder eingesetzt werden darf, jedenfalls in der direkten Zusammenarbeit mit Kindern oder Minderjährigen.
Das heißt, auch den Trägern beispielsweise in der Jugendhilfe sind da einfach die Hände gebunden, wenn sowas passiert. Sie dürfen dich nicht beschäftigen.
Das sind ja alles Konsequenzen, die, wenn man die im Kopf hat, einen selbst vielleicht dazu bringen, in gewissen Fällen nicht einzuschreiten oder nicht zu helfen, weil man weiß, sonst kommt man selbst ins Visier der Justiz.
Und ich halte das für doppelt fatal. Zum einen eben, weil die Hilfsbereitschaft, die vielleicht da war, dann zurückgenommen wird, weil man nicht weiß, was man machen soll in dem Moment. Und das andere ist, dass durch diese politische Entscheidung das Thema ja, also erst durch die Skandale und dann durch die Verurteilung und dann durch die Verschärfung, das Thema ja in die Köpfe von uns allen gekommen ist. Und auch das, darauf deuten jedenfalls die Zahlen hin, dass wir mehr entdecken dadurch, dass wir aufmerksamer geworden sind für entsprechende Verbreitung von solchen Darstellungen. Das heißt also, jetzt ist sozusagen die gesellschaftliche Awareness da für das Thema, aber man weiß nicht in dem Moment, wenn man es dann sieht, wie darf ich mich jetzt verhalten sozusagen, weil man auch gehört hat, dass man möglicherweise selber sich dann strafbar macht. Und das ist so ein negativer Anreiz sozusagen zu helfen, zu melden, dass wir da eigentlich andere Ansätze für brauchen. Mhm.
Das Gesetz, wir haben es in der Einleitung erwähnt und ihr habt es auch in einer Stellungnahme zum neuen Gesetzesentwurf geschrieben. Dieses Gesetz erfasst nicht nur im besten Sinne handelnde Eltern, Lehrkräfte, sondern auch Jugendliche oder vielleicht sogar Kinder, die sich sexuelle Nachrichten hin und her schicken. Stichwort Sexting. Ja, was soll man davon halten?
Ja, also es wurden relativ viele erfasst. Ich habe hier einmal die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik von 2023. Da war es nämlich so, dass knapp 50% der Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt waren und von diesen 50% nochmal knapp 30% sogar unter 14 Jahren und damit strafunmündig sind. Mhm. Das heißt, wir sprechen sozusagen bei diesen Delikten eben gerade nicht von dem Täter, den wir ja eigentlich im Blick haben, nämlich den pädokriminellen Täter, der dahinter steckt und der massive Straftaten begeht, sondern hier sind, ich will gar nicht abstreiten, dass natürlich auch Jugendliche auch zu Recht TäterInnen da sind in dem Bereich, aber viele bewegen sich natürlich im Rahmen des Sextings und wie du vorhin ja schon ganz richtig gesagt hast, ist Sexting der einvernehmliche Austausch von sexuell konnotierten Bildern und wenn man es so definieren möchte, ist das ein Ausdruck von Sexualität?
Stefan, du beschäftigst dich ja auch sehr intensiv mit Jugendmedienschutz oder mit dem Aufwachsen von Kindern in digitalen Medienumgebungen und was das rechtlich bedeutet. Sexualität wandert so wie das ganze Leben von jungen Menschen eigentlich auch immer mehr ins Digitale hinein. Also ist das etwas, was zunimmt?
Ja.
Die Sexualität entdecken über digitale Medien.
Also die Wissenschaft spricht dann ja von Mediatisierung, dass alle unsere Lebensbereiche sich durch Medien sozusagen verändern und dass diese Lebensbereiche auch über Medien vermittelt erfolgt. Und Andreas Hepp zum Beispiel sogar tiefe Mediatisierung. Ja, also alle Lebensbereiche sind Medien zum großen Teil oder zum Teil Medien vermittelt. Und das bedeutet natürlich auch, dass Sexualität mediatisiert wird. Und Sexualität ist etwas, was früh anfängt und nie aufhört bei uns allen. Und dass deswegen dann auch die Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen in der Sexualität im Ausprobieren besteht, im Experimentieren, Dinge tun, wo man nicht weiß, wie man dazu steht. Und wenn das mediatisiert wird, heißt das, dass auch sexuelle Aktivitäten, sexualisierte Botschaften, Darstellungen, Kommunikation, Austausch und so weiter sich über Medien dann gestaltet. Nicht nur, aber eben auch. Und die Zahlen, die wir kennen, da wissen wir, dass das mit 12, mit 13 beginnt, dass man versucht, sozusagen Körperlichkeit und Interesse am gleichen oder am anderen Geschlecht eben medial vermittelt auszudrücken. Die ersten Kontakte knüpft, spätestens mit 14 oder 15 ist das dann bei vielen der Alltag, dass das sexualisierte Leben sozusagen auch genauso wie offline sozusagen dann online ausgelebt wird.
In eurer Stellungnahme habt ihr das so beschrieben, alterstypisches Sexualverhalten im Rahmen von konsensualen Sexting kann den Straftatbestand erfüllen. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn.
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen diesem 184b und dem 184c, weil wir Paragraph 184c, dem der Jugendpornografie, da hat sich der Gesetzgeber schon überlegt, was machen wir denn mit solchen Fällen, wo jemand einvernehmlich handelt. Und da gibt es dann in Absatz 3 eine Ausnahme, Tatbestandsausschluss, wo dann eben steht, dass wenn man einvernehmlich mit der abgebildeten Person sozusagen dann diese Aufnahmen herstellt, dass man dann nicht bestraft werden kann. Das Problem ist nur, wenn wir über Sexting sprechen, dann stellt niemand von einer anderen Person einvernehmlich ein Foto her, sondern das sind Selfies. Und diese Selfies werden dann an konsensual bestenfalls handelnde Empfänger verschickt. Die erfüllen dann aber mit dem Besitz dieses Fotos wieder den Tatbestand der Jugendpornografie. Denn sie haben das nicht selber hergestellt, sondern es wurde ihnen zugeschickt von der abgebildeten Person selbst. Und da fängt man dann an zu sagen, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Und viele Gerichte machen das auch so und sagen, naja, also hier war schon Konsensualität am Start. Und da wird dann oft, meistens, ich weiß nicht, wir haben keine Vollauswertung gemacht, von Strafe abgesehen oder es wird dann, ich weiß nicht, ob es eingestellt wird.
Genau,
es
sind dann der Punkt ist da so ein bisschen, was Stefan ja gerade schon gesagt hat.
Aber da sind wir jetzt im Jugend.
Genau, da sind wir jetzt bei der Jugendpornografie. Alles ab 14. Und da haben wir eben gerade das Problem, dass, wie Stefan ja gerade schon richtig gesagt hat, es gibt einen Ausnahmetatbestand in diesem 184c, der dann halt sagt, dann ist es nicht strafbar, wenn ich ein Foto von dir mache und das für mich behalte. Und dann sagt der Gesetzgeber, was eigentlich total schwierig ist, in seiner Gesetzesbegründung, ja, wir haben den Fall schon gesehen, dass ihr euch gegenseitig Fotos schickt. Wir sehen schon, das ist sehr vergleichbar mit dem Fall, den wir schon geregelt haben. Deswegen denken wir, das sollte auch nicht strafbar sein. Also, liebe Gerichte und Staatsanwaltschaften, bitte macht doch eine teleologische Reduktion. Eine teleologische Reduktion ist eine juristische Auslegungsmöglichkeit oder Variante, Methode. Das bedeutet eigentlich, dass wir sagen, okay, wir nehmen diesen Tatbestand und legen ihn anders aus, als er da steht, weil eigentlich ist was anderes gemeint. Das bedeutet, die teleologische Reduktion sagt, 184c ist nicht anwendbar auf die Form des Sextings. Eine andere Meinung sagt, wir müssen diesen Ausnahmetatbestand analog anwenden auf dieses Hin- und Herschicken von Bildern. Da haben wir aber schon das Problem, die sind sich nicht einig. Und am Ende ist eine juristische Auslegungsmöglichkeit immer noch eine Möglichkeit. Das heißt, die Gerichte sind nicht daran gebunden, dass der Gesetzgeber sagt, in einer Gesetzesbegründung, bitte mach doch diese teleologische Reduktion, sondern die Gerichte machen das so, wie sie das für richtig finden, beziehungsweise wie sie denken, dass es richtig ist. Und da haben wir einfach die Pflicht des Gesetzgebers, dass er das richtig formulieren muss und nicht einfach sich aus der Affäre stehlen kann und sagen kann in irgendeiner Gesetzesbegründung, bitte leg das doch so aus, sondern es muss schon vom Wortlaut ausgeschlossen sein und in diesem Tatbestandsausschluss, den wir ja haben, was ja gut ist am 184c, dass wir sagen, das ist gar nicht erst strafbar, müssen Sie es eigentlich direkt mit reinschreiben, dass auch einvernehmliches Sexting unter Gleichaltrigen nicht vom Tatbestand erfasst ist.
Können wir das vielleicht mal an so einem Beispielfall durchspielen, was Jugendlichen eigentlich droht, wenn sie unter Anführungszeichen auffliegen? Und wir bleiben jetzt beim Tatbestand der Jugendpornografie. Also wir haben zwei Jugendliche, 16 Jahre alt, die schicken sich Nacktfotos hin und her. Das bekommt irgendjemand mit. Was passiert dann?
Ja, also im schlimmsten Fall zeigt jemand das an. Es kann ja die Person selbst sein. Wichtig ist nochmal zu sagen, wir reden hier immer nur von einvernehmlichen Sexting, das immer nur unter diesen beiden Personen bleibt. Sobald etwas nach außen gerät von diesen Bildern, haben wir auch andere Tatbestände, die das mit erfassen.
Also wenn einer das weiterschickt an die Kumpels und die das wieder weiter verschicken, sind wir...
Und auch dann wären wir raus aus der Ausnahme.
Ja.
Das heißt, jemand zeigt es beispielsweise an, weil vielleicht die Beziehungsperson irgendwie sauer ist in einem Moment oder weil die Eltern das nicht toll finden. Und dann wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der erstmal arbeitet. Das ist erstmal die Polizei, die das Ganze aufnehmen muss. Das heißt, da werden Gespräche geführt mit den Jugendlichen, mit den Eltern. Da wird eventuell sogar eine Durchsuchung gemacht, das weiß man nicht. Das kommt immer auf die Polizeien bzw. die Staatsanwaltschaften, die ja dann ja die Durchsuchungsbeschlüsse auf den Weg bringen an. Und dann haben wir erstmal eine Maschinerie, die läuft. Eine Polizei kann auch nicht einstellen. Das heißt, Polizei kann auch nicht sagen, wir verfolgen das hier gar nicht, weil wir sehen das nicht als strafwürdig an, sondern das müsste dann die Staatsanwaltschaft machen. Beim 184c haben wir ja auch die Möglichkeit der Einstellung, die sowieso bei Jugendlichen ein bisschen anders läuft als bei Erwachsenen. Die läuft nämlich über 45 JGG beziehungsweise 47 JGG und ist auch im Gegensatz zu Erwachsenen bei Verbrechen möglich, also auch bei 184b nochmal eine andere Möglichkeit. Aber genau, das heißt, wir haben erstmal einen Apparat, der läuft. Und wenn man sich auch, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, sich das vorstellt, haben wir einfach eine gewisse Stigmatisierung. Ich habe die Stigmatisierung des Sexualstraftäters. Und wenn ich in einem kleinen Dorf beispielsweise lebe, ist das natürlich etwas, was jeder mitbekommt, wenn da die Polizei irgendwie auch noch Nachbar ist oder so. Genau.
Abgesehen davon, ob das Verfahren dann eingestellt würde oder nicht, das frisst ja bis dahin auch schon wahnsinnig viele Ressourcen.
Das frisst enorm viele Ressourcen und auch das war etwas, das vor allem beim 184b damals bei der Verschärfung sehr kritisiert worden ist, auch von Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichten, dass gesagt worden ist, ihr bündelt hier zu viele Ressourcen. Wir können uns um die TäterInnen, um die wir uns wirklich kümmern wollen, nicht mehr kümmern. Und dann haben wir wieder das Problem, dass nicht genug Ermittlungsbeamtinnen da sind.
Wir waren jetzt gerade bei dem Beispiel im beim Tatbestand der Jugendpornografie, wenn wir jetzt unsere Beispielpersonen jünger machen würden und sagen, zwei 13-Jährige schicken sich Bilder hin und her, was würde da passieren?
Wahrscheinlich würde zunächst auch erstmal die Polizei ermitteln, weil, wie wir ja schon gesagt haben, wir wissen ja nicht am Anfang, ob sie tatsächlich 13 sind. Das heißt, es müsste erstmal ermittelt werden, ob diese Person tatsächlich 13 ist, also unter der Strafmündigkeitsgrenze. Das heißt, es kann auch da passieren, dass er ermittelt wird. Am Ende wären diese Personen nicht strafmündig und es würde nichts mehr passieren. Aber ein großer Schreck kann trotzdem zurückbleiben in dem Fall, ne? Genau.
Würde es einen Unterschied machen, wenn eine Person über 14 ist, und also eine 14, die andere 13?
Sofort.
Ja.
Dann ist jemand strafmündig geworden. Und wir kennen im 184b keine Ausnahmeregelung, so wie bei der Jugendpornografie, auch wenn sie schlecht ist, sondern da wird dann ermittelt, verurteilt.
Und absurd wird es ja dann, wenn wir davon ausgehen, dass diese 13-jährige Person mit einer 14-jährigen Person in einer Beziehung ist, die sich Fotos schicken einvernehmlich, das nicht dürfen, aber gleichzeitig der 176, der sexuelle Missbrauch von Kindern, eine Ausnahmeregelung vorhält und nämlich sagt, hier ist das nicht mit Strafe bedroht, wenn... Oder es ist, wir müssen eine Ausnahme von Strafe machen, wenn die Personen gleich alt sind und wir haben noch mehr Voraussetzungen, beispielsweise die gleiche Reife. Das heißt, diese Personen dürften sich beispielsweise berühren, sie dürften miteinander intim werden, sie dürfen sich aber keine Fotos schicken. Und das ist natürlich völlig absurd, wenn man sich das vorstellt am Ende.
Safes Sexting für Jugendliche, ist das aktuell möglich?
Ja. Wenn man das nicht über Medien macht.
Man könnte sich Briefe schicken mit analogen Bildern?
Ja, Briefe schicken ist dann ja auch wieder so eine Nummer, ne? Also beziehungsweise 184b ist egal, ob ausgedruckt oder nicht, es ist Kinderpornografie. Das heißt, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. 184c ist ja eine Geschichte, wenn ich Fotos von der Person mache und sie dann für mich behalte, dann ist das alles in Ordnung. Mhm. Wenn ich was hin und her schicke, könnte es schwierig sein. Es gibt ja ganz viele Kampagnen, die da drüber diskutieren und die aufklären und versuchen, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, das Ganze möglichst rechtssicher zu machen. Aber das ist ja auch eben gerade das Problem. Wir schauen hier auf eine Rechtssicherheit, wobei ja vielleicht ganz andere Sachen im Fokus stehen sollten, nämlich die Frage, wie, mit wem tausche ich Bilder aus? Womit fühle ich mich wohl, was für Bilder ich austausche? Und ich lasse mich nicht unter Druck setzen, wenn ich keine Bilder austauschen möchte. Das heißt, diese Sachen müssen im Fokus stehen und vielleicht nicht eine mögliche Strafbarkeit, in der sich dann Personen bewegen, die da definitiv nicht reingehören.
Also die Kinderrechtskonvention, die spricht ja von Schutzbefähigung und Teilhabe. Und die Befähigung, die wir jetzt erleben, sozusagen, ist eine, die zum rechtlich sicheren Sexting sozusagen befähigen soll. Eigentlich wäre ja die richtige Befähigung, dass man körperlich sicher sozusagen sextet, also das, womit man sich wohlfühlt und nicht das, wo man nicht von der Staatsanwaltschaft dann belangt wird. Also deswegen ist das so ein bisschen schräg, aber es ist, die liegt in der Natur der Sache, dass die Rechtslage jetzt so ist, wie sie ist. Und da versuchen die Kampagnen eben entsprechend Awareness zu schaffen bei den Jugendlichen. Die, das wissen wir auch, das möglicherweise wahrnehmen, dass es da Awareness-Kampagnen gibt. Wenn es aber dann zu großen Gefühlen kommt und man vielleicht dann schönes Bild zugeschickt bekommt von dem jeweiligen Partner, der jeweiligen Partnerin, da gibt es dann kein Halten mehr. Ja, also da ist dann der emotionale Druck so hoch, dass man dann auch unabhängig von den ganzen Sachen, die man vielleicht gelernt hat, eben drauf lossextet und dann vielleicht nicht mehr daran denkt, woran man denken sollte. Also deswegen ist es aus unserer Sicht wichtiger, einen anderen Rechtsrahmen zu schaffen, der eben diese Form des Austausches ermöglicht, wenn er denn konsensuell ist und von ungefähr Gleichaltrigen, damit wir, wenn wir dann Kampagnen uns überlegen, dass wir dann ein bisschen positiver und nicht so alarmistisch, wie ich es eben gemacht habe, also keine Medien benutzen beim Austausch von solchen Sachen. Also deswegen wäre es halt schön, wenn man ihnen sagen könnte, auch so könnt ihr euch ausleben. Ihr müsst auf bestimmte Dinge achten, nämlich dass ihr dem jeweiligen Menschen vertraut, dass er mit den erhaltenen Fotos dann zum Beispiel gut umgeht.
Also der Diskurs müsste eigentlich ein ganz anderer sein. Jetzt ist es ja so, dass Jugendlichen vermittelt wird, dass sexuelle Intimität online auch, das wird sofort in Verbindung mit dem Strafgesetz gebracht. Allerdings, und das ist eben wirklich dieses schwierige Dilemma, man möchte natürlich kriminelle Menschen, die sexuellen Missbrauch festhalten, austauschen, die möchte man ja natürlich schon erwischen. Aber wie kriegt man das hin, dass einvernehmlicher Austausch dieser Bilder da rausfällt?
Das ist nämlich genau das Problem, wo natürlich auch das Bundesjustizministerium extrem vorsichtig ist. Also alle sind auch zu Recht bei diesem Thema extrem vorsichtig. Es war schon wirklich sehr begrüßenswert, dass das jetzt angefasst worden ist und auch nicht gesagt worden ist, minder schwerer Fall, sondern dass wirklich gesagt worden ist, okay, wir machen das jetzt rückgängig und wir beißen jetzt in diesen sauren Apfel. Aber es muss eben noch mehr gemacht werden. Und da sind, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte, also man muss wieder schauen, welchen Paragraphen habe ich jetzt im Kopf. Wenn wir jetzt erstmal über 184b und Kinderpornografie sprechen, ist natürlich zunächst einmal eine Möglichkeit, einen ähnlichen Tatbestand bzw. Strafausschluss wie 176 StGB zu machen. Das heißt, zu sagen, es ist von Strafe abzusehen, wenn hier der Täter und das Opfer gleich alt sind und auch in der Reife ähnlich entwickelt sind. Das ist die eine Möglichkeit. Da gehe ich aber natürlich nicht weg von diesem ganzen Apparat, der erstmal in Gang gesetzt wird mit Ermittlungen und am Ende kann von Strafe nur ein Gericht absehen. Wie gesagt, auch da bei Jugendlichen eine Möglichkeit mit Einstellung schon vorher über 45 JGG. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder dass man ähnlich wie bei 184c einen Tatbestandsausschluss formuliert, der sehr ähnlich ist. Aber da ist natürlich einfach das Problem, dass man Angst hat davor, das Ganze zu ausufern zu machen und dann wieder Personen nicht zu erfassen, die wir aber erfassen wollen. Und das ist so diese Waage, in der wir uns die ganze Zeit befinden, zwischen ich muss irgendwie Kinder schützen und es ist wichtig, Personen zu erfassen, die wir erfassen wollen, aber gleichzeitig halt auch zu schauen, wen ich eben gerade nicht drin haben möchte.
Kann man denn Einvernehmlichkeit überhaupt wirklich gut beweisen? Vielleicht gibt es auch Fälle, wo das total schwierig ist, das festzustellen?
Ja, absolut. Ein weiteres Problem ist, dass das Sexualstrafrecht Kindern unter 14 derzeit überhaupt keine Konsensualität unterstellt. Also die können nicht einwilligen.
Deswegen ist es ja bei 176 auch ein Strafausschluss und kein Tatbestandsausschluss, weil wir eben davon ausgehen, dass eine Einvernehmlichkeit unter 14 Jahren gar nicht geht. Das macht natürlich auch Sinn, weil sonst würde ja immer gesagt werden, dass die Person das ja wollte und hat eingewilligt in diese Handlung. Das heißt, wir würden uns immer in sehr schwierigen Konstellationen bewegen.
Aber habt ihr nicht vorhin gesagt, es gibt den Paragraphen, was war das, 176, der sagt, dass
es... Es ist ein Strafausschluss. Ein Strafausschluss ist nochmal was anderes. Also es gibt den 176, der sagt, sexueller Missbrauch von Kindern steht unter Strafe. Mhm. Und in dem 176 gibt es in Absatz 2, bin ich der Meinung, einen Strafausschluss, der sagt, wenn der Täter und das Opfer gleich alt sind und eben diese gleiche Reife besitzen, dann ist von Strafe abzusehen.
Okay, das macht also aber einen 2-13-Jährige zum Beispiel.
Ja, 2-13-Jährige würden theoretisch ja gar nicht vereinfallen, weil wir ja wieder die Strafmündigkeit haben.
Ach so, ja.
Aber wenn ein 14-Jähriger und eine 13-jährige Person wären, dann wäre das genau der Fall, der da reinfallen würde. Aber es ist eben nur ein Strafausschluss und kein Tatbestandsausschluss. Das heißt, es ist immer noch strafbar danach, aber das Gericht kann von Strafe absehen. Mhm. Ist ein bisschen juristisch kompliziert, macht aber juristisch tatsächlich auch, macht auch Unterschiede. Also auch im Verständnis der Norm, ob es ein Tatbestandsausschluss ist oder ein Strafausschluss, macht sehr, sehr große Unterschiede. Ja. Und das sind eben diese juristischen Feinheiten, die bei 184b und 184c diskutiert werden müssen.
Noch weitere Vorschläge, was man in Zukunft anders machen sollte?
Das betrifft ja den großen Bereich, wie man auf diese Darstellung trifft, wie man Täterinnen und Täter findet
überhaupt,
identifiziert, ja, verfolgt und dann vor das Gericht bringt. Und das, da sind die Diskussionen so alt wie die Straftatbestände, muss man sagen. Durch die Digitalisierung und Mediatisierung ist das eben noch viel mehr geworden in absoluten Zahlen. Aber die Diskussionen, die wir da führen, sind vor allen Dingen Fragen der Forensik. Also wie kommen wir an diese Darstellung ran und wie ermitteln wir dann die dazugehörigen Täterinnen und Täter? Du sprichst immer nur von Tätern, was rein statistisch wahrscheinlich ausreichen würde, aber ich versuche jetzt hier alle Geschlechter noch mit zu umfassen.
Ich meine, ja, sonst wären sie auch nicht mit, also es gibt ja auch weibliche
Täter. Es ist extrem selten, ne, aber es gibt sie. Ja, und da sind wir dann in Themenbereichen, die Grundfreiheiten berühren. Also es geht um Fragen wie Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich die IP-Adresse von einer Täterin, Täter ermittle, wie komme ich dann an die personenbezogenen Daten sozusagen? Wer ist dahinter, hinter dieser IP? Wir sprechen über teilweise verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei oder mehr Endgeräten, wo ich reingucken möchte, um diese Darstellung dann zu ermitteln oder überhaupt erstmal zu identifizieren. Und das sind dann sehr, sehr alte Themen sozusagen in der Strafrechtspolitik.
Mhm. Wie ist da aktuell der Stand?
Ja, dynamisch. Also wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen gehört, dass die Verhandlungen im Europäischen Rat unter der spanischen Ratspräsidentschaft zum Erliegen gekommen sind, was eine Einigung für diese CSA-Verordnung, also CSA oder CSAM, steht für Child Sexual Abuse Material, also Darstellung von Kindesmissbrauch, wo diese Chat-Kontroll-Thematik aufgeploppt ist. Also wo die Idee war, wenn wir ahnen, dass in einem bestimmten Dienst, auf einer bestimmten Plattform solches Material zunehmend gehandelt wird oder verbreitet wird, dann sagen wir dem Anbieter, monitor bitte sämtliche Kommunikation auf deiner Plattform und wo du solche Sachen findest, leitest du bitte direkt an das BKA oder die zuständige Polizeistelle aus. Und dann ging natürlich die große Frage los, bedeutet das auch, dass verschlüsselte Privatchats zwischen zwei oder mehr Personen da runterfallen? Betrifft uns das alle, die wir irgendwelche Kaninchenfotos in unsere Familiengruppe posten? Also müssen wir uns dessen bewusst werden, dass wir durchleuchtet werden sozusagen in unserer Kommunikation? War halt ein großes Thema. Und so ähnlich ist es ja auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Es werden also personenbezogene Daten auf Vorrat gespeichert von sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern für den Fall, dass einer oder mehrere dabei sind, die Straftaten begehen, sodass man dann zugreifen kann, sagen kann, ich habe ja alle Daten hier, jetzt weiß ich, es ist diejenige Person. Und das betrifft eben unsere Grundfreiheiten. Fragen von Privatheit, Fragen von Fernmeldegeheimnis, Fragen von persönlicher Kommunikation.
Aber werden solche Bilder nicht hauptsächlich in privaten Chats verbreitet?
Und da sind wir dann eben gerade in dieser Durchleuchtungsgeschichte, ne? Und wenn wir uns die Vorratsdatenspeicherung angucken, hat das ja nicht so gut funktioniert. Sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch der EuGH hat die Vorratsdatenspeicherung in der Form, wie es sie gegeben hat, kassiert. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir uns mit dieser neuen Verordnung auseinandersetzen, ganz klar mit den gleichen Fragen beschäftigen wie bei der Vorratsdatenspeicherung.
Ich glaube, das war nachher auch das Problem sozusagen in der Ratspräsidentschaft, wo versucht worden ist, einen Kompromiss zu finden. Und diese Anlasslosigkeit war am Ende das Problem, wo man sich nicht einigen konnte. Also wie schaffen wir es, vielleicht anlassbezogen dann Daten aufzudecken? Aber was ist dann der Anlass?
Und auch das Problem, was denn überhaupt erfasst sein soll. Also es ging viel um bekanntes Material oder unbekanntes Material. Dann ging es tatsächlich auch um Grooming und die Frage, ob man das nicht auch noch
kurz erklären,
miterkennen Grooming müsste. Grooming ist eben der Prozess, dass ein Kind im Internet angesprochen, also Cybergrooming, ein Kind im Internet angesprochen wird, um dann schlussendlich sexuellen Missbrauch zu begehen.
Also quasi gefügig machen von...
Genau, es kann über Täuschung sein, es muss aber nicht unbedingt über Täuschung sein, jedenfalls im rechtlichen Sinne nicht, da gibt es verschiedenste Definitionen, aber es geht vor allem um dieses Ansprechen im Netz, um dann später einen sexuellen Missbrauch zu begehen. Und da wurde dann, darüber wurde auch diskutiert im Rahmen dieser Verordnung, das heißt, es waren ganz viele verschiedene Phänomene, die da mit drin waren und auch insbesondere die Diskussion darüber, was ist denn technisch eigentlich möglich?
Denn ja, wir sind im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und da war jedenfalls die Vermutung bei einigen, wahrscheinlich in der EU-Kommission, ich weiß nicht, wer da sich persönlich für verantwortet, aber da war offenbar der Eindruck entstanden, dass KI eine Art Magie ist, mit der man diese Problematik lösen kann. Also ich lasse eine gelernte KI auf sämtliche Meta-Kommunikation, sämtliche Instagram-Posts oder was weiß ich, Direktnachrichten rüberscannen und die würde dann, das könnte sie auch heute schon, bekanntes Material identifizieren. Das wird dann über solche Hash-Werte zum Beispiel eindeutig identifiziert. Aber auch unbekanntes Material soll dann KI entdecken können. Und da haben sehr, sehr viele Leute sehr lange versucht, darauf hinzuweisen, dass das nicht der Fall ist. Also dieses Lernen am Modell, was KI macht, führt dazu, dass man, wenn man ein gutes Entscheidungsmodell hat, nachher ungefähr von 85 bis so 88-90% richtige Erkennung hat. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Aber wenn wir jetzt über 500 Millionen tägliche Nachrichten sprechen, die so eine KI durchleuchtet und 10% sind dann entweder False Positives, also da, wo Unschuldige sozusagen dann auf einmal beschuldigt werden, oder False Negatives, da, wo entsprechendes Material nicht erkannt wird, dann reden wir über sehr, sehr viele Fehlentscheidungen von solchen KIs.
Die auch wieder Ressourcen binden, was natürlich auch ein riesiges Problem ist.
Ja, und dafür müssten wir dann unsere bürgerlichen Freiheiten einigermaßen aufgeben, weil wir nämlich wissen in dem Moment, dass wir nicht mehr privat kommunizieren, sondern dass überall Algorithmen nicht nur drüber gucken, das klingt immer so, ja, dann erkennt die KI ja, dass das nichts ist, aber Fakt ist, dass es dafür ausgewertet werden muss. Es wird einem Entscheidungsmodell zugeführt, das heißt also, es wird durchgescannt und wir wissen nicht, nach welchen Kriterien so ein Modell dann entscheidet. Also die Privatheit, so wie wir sie kennen und auch garantiert haben, wäre damit deutlich aufs Spiel gesetzt worden.
Ja, man merkt es schon, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, aber so muss es auch sein, denke ich. Sonst kann man für diese Problematik keine passgenaue Lösung finden. Wie würdet ihr jetzt auch im Hinblick auf den Safer Internet Day, was würdet ihr zu Jugendlichen nochmal sagen in Bezug auf Sexting, worauf man aktuell achten muss?
Aus rechtlicher Sicht? Rechtlicher Sicht ist es eben so, dass 184c bei Jugendlichen eben immer noch zumindest schwierig ist im Wortlaut. Das heißt, ich kann mir zumindest nicht ganz sicher sein, dass das am Ende eingestellt wird. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht Jugendlichen sagen. Das ist nämlich genau das, was ich eben meinte mit, darauf sollte eigentlich der Fokus nicht liegen. Und bei 184b bin ich ganz klar in der Strafbarkeit drin. Das heißt, wenn ich eine Freundin oder einen Freund habe, der minderjährig ist, dann nein, rechtlich. Aber das ist eben genau das Problem, was wir haben. Es ist so schade, dass es darum gerade geht in der Diskussion. Und ich denke auch, dass es gibt extrem viele Kampagnen, die das sehr gut machen und die Waage sehr, sehr gut halten und trotzdem nämlich genau das Wichtige an die Hand nehmen mit, fühlt euch körperlich wohl und schaut, was euch gut tut und was ihr machen möchtet. Und was ihr nicht, vor allem auch, was ihr nicht machen möchtet. Da gibt es sehr viele gute Kampagnen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nur aufs Recht guckt, aber es ist eben ein großer Punkt.
Ja, macht das mit Leuten, denen man wirklich vertraut. Nutzt Software, die ihr zum Beispiel beim Start extra verschlüsseln könnt oder mit einem Fingerabdruck absichert, die, wenn ihr das Bild bekommen habt, löscht es zum Beispiel. Auch das kann ja eine Form von Absicherung sein. Dann hat man einfach eine schöne Erinnerung, im besten Fall.
Und dann persönlich treffen vielleicht.
Genau.
Ja, auch eher nicht immer nur online abhängen. Okay, ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke in diese sehr komplexe Thematik. Danke, Sünje, danke, Stefan.
Gerne.
Wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.